Deutschlandfunk Kultur Interview.
Das EU-Urheberrecht momentan, das hat den Stand des Jahres 2001. Wissen Sie noch, wie kompliziert es war, damals ins Internet zu kommen? Es braucht also eine Reform, da sind sich eigentlich alle einig. Aber heute in ganz Europa gibt es Demonstrationen gegen die geplante Reform, die im kommenden Jahr beschlossen werden soll. Es geht vor allem um die sogenannten Upload-Filter. Die stehen zwar gar nicht drin, aber die Kritiker befürchten, dass dadurch Zensur droht und dass die Freiheit des Internets gefährdet ist. Lukas Heiner ist Songtexter und Kinderbuchautor. Gerade ist sein neuer Roman Das Weiße Herz erschienen. Er stellt ihn gerade auf der Buchmesse in Leipzig vor. Da wird es heute auch eine Demonstration geben, aber Sie gehen nicht drin, Herr Heiner. Richtig? Guten Morgen.
Morgen. Ja, nee, also bei einer Demonstration gegen Artikel 13 wird man mich nicht finden. Das liegt eben einfach auch daran, dass dagegen vieles demonstriert wird, was es so gar nicht gibt. Also da gibt es einfach viele falsche Behauptungen, die gestreut wurden und gezielt befeuert wurden. Und deswegen ja, kann ich jedem nur abraten, da einfach hinzugehen, sondern eher sich nochmal zu informieren, was tatsächlich die Fakten sind.
Was sind die Fakten für Sie? Was wird da gestreut, was nicht richtig ist?
Also es gibt halt zwei Grundthemen also es gibt zum einen, wird zum Beispiel eben ganz viel über Artikel 13 geredet und es wurde natürlich auch gezielt gesteuert. Also wenn man sich mal ansieht, wie diese ganze Kampagne ins Rollen gekommen ist, dann muss man natürlich sehen, dass Konzerne wie Google, irgendwie die Mutter von YouTube, natürlich im Moment auch was zu verlieren haben, nämlich einfach Geld. Und dass sie sich dagegen mit Händen und Füßen wehren, ist ja erstmal logisch. Und die haben eben große Camps organisiert, beispielsweise für ihre großen Influencer, auch wenn man ein Interview mit LeFloid zum Beispiel gesehen hat, der hat das auch ganz offen gesagt. Er hat gesagt, da saß ihm dann das YouTube Legal Team gegenüber und die haben ihm halt erklärt, warum die Durchsetzung dieser Reform bedeuten würde, dass vielleicht auch sein Kanal geschlossen wird, dass ganz viel gefiltert werden muss und so weiter.
Aber so Leute wie LeFloid würden Ihnen ja antworten, Herr Heiner, es geht uns eigentlich nicht darum, die großen Plattformen zu verteidigen. Es geht uns um die Nutzerrechte. Es geht uns um die Freiheit eines jeden Nutzers, im Internet
absolut
zu machen, was man will.
Genau. Und jetzt ist es natürlich folgendermaßen. In der Reform steht ja eben drin, wer in Zukunft haftet, sind die Plattformen und nicht mehr die Uploader. Also wenn man jetzt mal so Schritt für Schritt vorgeht, müsste man erstmal sagen, gut, da wird ja eine Verantwortung von demjenigen, der die Sachen hochlädt, runtergenommen und dafür der Plattform gegeben, die wesentlich besser die Möglichkeiten hat, dann gesammelt für alle einen Vertrag beispielsweise mit der GEMA auszuhandeln, die die Rechte der Urheber vertritt und auch dort dann wieder die Möglichkeit hat, einen Vertrag für alle Urheber, die Musik in Deutschland schaffen, die kommerziell verwertet wird, auszuhandeln. Und dann spricht YouTube mit der GEMA, die handeln einen Vertrag aus und alle Rechte sind abgegolten. Das führt ja erstmal zu mehr Rechtssicherheit für denjenigen, der hochlädt.
Aber das heißt ja auch,
YouTube,
ja. Herr Heiner, das würde ja sagen, also YouTube, wie Sie schon gerade, glaube ich, sagen wollten, sagt ja, das ist alles so kompliziert, wir wissen nicht richtig, wie wir das tun sollen. Und da kommt
genau
ja die Angst dieser Upload-Filter ins Spiel. Sie glauben aber, die wären eigentlich gar nicht nötig, wenn sich zum Beispiel YouTube ein bisschen anstrengt.
Ganz genau. Also es ist so, natürlich sagt YouTube, das ist alles kompliziert und weil wir nicht mit jedem einzelnen Urheber sprechen könnten, deswegen bräuchte es dann Upload-Filter, die ganz viel Material wegfiltern würden, ganz vieles, was vielleicht auch legal wäre, dementsprechend schauen dann ganz viele Kleine in die Röhre und die begründen das so. Und das ist ja auch logisch, wenn man sich irgendwie hart aber fair anschaut und da sitzen ja auch regelmäßig Lobbyisten und wie die argumentieren und aus welcher Zielrichtung die argumentieren, ist es natürlich klar, dass YouTube jetzt nicht der sachlichste Anspruch Partner zu dem Thema ist, sondern die versuchen natürlich auch die Argumentationsstränge so zu legen, dass ihre Interessen am Ende gewahrt sind, beziehungsweise dass die Menschen dafür auf die Straße gehen.
Das heißt, Ihrer Meinung nach lassen sich da die Netzaktivisten vor den Karren der großen Unternehmen spannen?
Absolut. Und es ist ja so, wenn man sich anschaut, es gibt jetzt zum Beispiel wieder ein sogenanntes Manifest von Helga Trüppel, die ja auch an der Urheberrechtsreform mitgewirkt hat im Europäischen Parlament, genauso wie Axel Voss, der ja so zur Zielscheibe gemacht wurde und der irgendwie bis zu Bombendrohungen jetzt schon alles bekommen hat. Und da steht eben auch bewusst nochmal drin, eben, was es nicht gibt in dieser Reform. Und was es nicht gibt, ist eine Pflicht für große Plattformen zu filtern. Und natürlich kann man die jetzt herauslesen, wenn man sagt, die Plattform hätte keine Chance, jedes einzelne Urheberrecht zu klären, dementsprechend müsste sie im großen Maße filtern. Das entspricht aber nicht den Tatsachen, sondern diese Praxis, pauschal zu lizenzieren, die gibt es ja schon in ganz vielen Bereichen. Also die GEMA schließt ja nicht nur Verträge mit Konzertveranstaltern, wo tatsächlich jeder einzelne Song, der bei einem Konzert gespielt wird, dann gemeldet werden muss und abgerechnet werden muss, sondern eben auch mit großen Fernsehsendern, mit großen Radios oder auch mit kleinen Webradios, die auch ein breites Repertoire abbilden, aber eben auch, also es wird ja befürchtet, kleine Plattformen schauen dann in die Röhre. Kleine Webradios haben natürlich auch geringere Beiträge entsprechend ihrer Reichweite, geringere Pflichten, Nutzungsdaten zu melden, einfach weil sie halt nicht diese Manpower dahinter haben vielleicht oder auch eben nicht die automatischen Systeme, die das alles erkennen.
Aber da sagen ja wiederum,
das wird alles eingegangen.
Aber da sagen ja wiederum die Kritiker, das gilt nur für ein paar Jahre. Und wie sollen die dann nach den paar Jahren denn gegen so große Firmen wie Facebook oder YouTube ankommen, wenn diese Schonfrist vorbei ist?
Nee, also diese Schonfrist, die sagt ja, so lange müssen die sich gar nicht drum kümmern. Aber was jetzt also wovon jetzt ausgegangen wird, ist, dass dann die, also erstmal noch zu den Filtern. Es wird dann eben pauschal eben schon das ganze GEMA-Repertoire lizenziert in so einem Fall, selbst auch für ein kleines Webradio. Und es kostet eben nicht dann deswegen, weil das ganze GEMA-Repertoire ist, auf einmal riesige Summen, sondern es wird immer auf die Reichweite geschaut. Und natürlich kann sich ein kleines Webradio nicht leisten, jetzt irgendwie große Beträge zu zahlen, die den Umsatz total übersteigen. Dementsprechend werden immer Verträge gemacht, die im Hinblick auf zum Beispiel Veranstaltungsgrößen, zum Beispiel auf Reichweiten von Webradios etc. Eingehen und entsprechend immer nur einen Anteil von dem, was der Umsatz ist, was die sich dann auch noch leisten können, verlangt. Weil die GEMA ist ja nicht drauf aus und keine Verwertungsgesellschaft, die Urheberinteressen vertritt, ist drauf aus, irgendwas kaputt zu machen. Die sind ja sogar gesetzlich dazu verpflichtet, Geschäftsmodelle möglich zu machen, dass die urheberrechtlich geschützten Werke auch genutzt werden. Das ist ja im Interesse von uns allen. Niemand von uns will ja das Repertoire auf YouTube kleiner machen. Wir möchten einfach nur, dass von diesen zweistelligen Milliardenbeträgen, die ein YouTube da jedes Jahr verdient, dass da ein Anteil auch an diejenigen geht, die YouTube mit groß gemacht haben und warum die Leute überhaupt auf YouTube kommen. Und das sind nun mal eben auch die Urheber.
Eine Frage noch zu diesem Anteil, weil in Artikel 12, der weit weniger umstritten ist als Artikel 13, den wir bisher besprochen haben, da steht ja auch drin, dass Sie als Urheber Ihr Geld dann teilen müssen mit den Rechteverwertern. Sie zum Beispiel haben gearbeitet für den Bremer Soul-Sänger Flo Mega, Sie haben für Helene Fischer gearbeitet, Sie haben auch Hörbücher gemacht. Sie sind der Urheber, aber ja nicht der Rechteinhaber in vielen Fällen. Müssen Sie nicht Ihre Einnahmen dann mehr teilen?
Nein, also ich muss dazu sagen, es gibt leider um diese ganzen Artikel, es gibt leider viel Halbwissen und ich will Ihnen an der Stelle gar nicht zu nahe treten, weil es kann ja nicht von den einzelnen Leuten verlangt werden, sich jetzt im Detail mit Urheberrecht auseinanderzusetzen oder mit der Praxis von Verwertungsgesellschaften. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das Problem ist nur, bei den Argumentationen, die YouTube macht, um die dann zu entkräften, muss man eben in diese Details einsteigen. Und das ist irgendwie, das ist ja aus der Medienbranche, auch aus der Nachrichtenlandschaft, das kennt man ja zur Genüge. Es ist immer einfacher, eine angstmachende Schlagzeile aufzustellen, als diese dann wieder zu entkräften.
Aber das ist ja keine angstmachende Schlagzeile. Die Tatsache, dass sie dann teilen müssen, ist ja richtig.
Ja, das ist richtig. Das betrifft aber einen kleinen Fall. Und zwar geht es darum, es gibt sogenannte gesetzliche Vergütungspflichten. Und die bestehen beispielsweise in der Musik für Leerdatenträger, also wenn MP3-Sticks verkauft werden zum Beispiel, wo man dann 2 GB draufladen kann irgendwo und dann wurde in der Vergangenheit eine Regelung getroffen, auch bei Festplatten war das so, bei CD-Rohlingen, da man davon ausgegangen ist, dass diese Medien eben dazu benutzt werden, auch urheberrechtlich geschütztes Material zu vervielfältigen, hat man gesagt, diejenigen, die sowas herstellen, also einen MP3-Stick, eine Festplatte etc., müssen von vornherein einen Beitrag zahlen. Und dann gab es eben einen Streit, den einige Urheber auch geführt haben, die gesagt haben, an diesen speziellen Einnahmen, das betrifft in der Musik eben diese Lehrmedien, bei der VG Wort sind es beispielsweise lediglich Bibliothekstantiemen. Also da geht es auch nur um einen Topf, der bei vielen Autoren sicher nicht die Haupteinnahmequelle ist. Und da wurde drum gestritten, ob es legal ist, wie es bisher Praxis war, eben die Verlage daran mit zu beteiligen. Also dass der Buchverlag, der das Buch in den Handel stellt, auch mitverdient, wenn das Buch in der Bibliothek steht. Und da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren. Also es gibt Leute, die finden das berechtigt. Ich finde das persönlich auch berechtigt. Es gibt Leute, die sagen, nee, da soll dann in dem Moment nur noch der Urheber profitieren, wenn das Buch in der Bibliothek steht. Aber man muss dazu sagen, das war sehr, sehr lange gängige Praxis. Ja. Dann gab es diesen Prozess, der geführt wurde, und es wurde festgestellt, na gut, nach aktueller irgendwie Rechtsgrundlage kann man das so eindeutig nicht sagen. Dann mussten die Verwertungsgesellschaften teilweise mit viel Aufwand rückabwickeln. Und jetzt versucht man das mit diesem Gesetz wieder herzustellen. Ja. Also das ist eine Praxis, die es vorher schon lange gab.
Herr Heiner, ich merke, Sie sind tatsächlich gut im Stoff und Sie sind für die Urheberrechtsreform. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Heute wird in mehreren Städten gegen diese Reform demonstriert und nächste Woche soll dann voraussichtlich abgestimmt werden im EU-Parlament.